Ja, sehr geehrter Herr Dr. Holter Förter, sehr geehrter Herr Professor Budde, lieber Herr Kollege Markus, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gestehe, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, als ich hierher kam. Ich bin froh, dass einige Kollegen im Raum sind. Ich hoffe, dass Sie auch Punkte, Fortbildungspunkte bei der Ärztekammer beantragt haben, damit man das Ganze nutzbringend verwerten kann. Wenn nicht, dann habe ich gehört, ich soll hier eine Stunde reden. Unter Ärzten wird sowas eigentlich in der Regel als Folter betrachtet, eine Stunde einer Rede zu lauschen. Deswegen habe ich, was glaube ich ungewöhnlich war, in Ihrem Kontext Folien vorbereitet, habe Ihnen also ein paar Bilder auch mitgebracht. Ein paar ist gut, das sind 80. Ich bin Radiologe. Ich bin von Haus aus Radiologe. Ich bin in der Lage, Bilder im 5-Sekunden-Takt zu sehen. Das wollte ich Ihnen allerdings nicht zumuten, sondern ich wollte mit Ihnen versuchen, all das, was jetzt in der hohen Vorrede von mir erwartet wird, einigermaßen zu erfüllen. Ich bin nicht sicher, dass mir das in allem gelingt. Ich finde vor allem eigentlich, Herr Holdorf, Sie haben ja ganz klug diesen Titel gewählt, Gesundheitspolitik nach der Wahl, weil wir alle wussten ja, dass es eine Wahl gibt, aber was wir nicht wussten, das ist, was danach passiert. Und das, was wir momentan erleben, nämlich Koalitionsverhandlungen, mal ganz ehrlich, jeder von uns hat eigentlich damit gerechnet, dass am 7. November diesen Jahres wir zumindest wissen, wohin es mit der Gesundheitspolitik geht. Ich kann Ihnen aber nur eines sagen, wir haben davon als Ihre Vertreter keine Ahnung. Ich fühle mich im Moment in Berlin ausgesprochen wohl. Ich bin unter Quarantäne. Als Lobbyist lässt sich kein Politiker mit einem momentan sehen. Ich darf abends alleine essen. Ich muss nicht fürchten oder die Politiker fürchten, dass sie mit einem gesehen werden. Von mir aus könnten diese Koalitionsverhandlungen noch sehr viel länger dauern, will ich ehrlich gestehen. Aber ich bin nicht sicher, dass das geschieht. Ich finde diesen Ansatz ausgesprochen spannend. Die Koalitionsverhandlungen laufen ja nach einem pyramidalen System. Da gibt es die Runde der Parteivorsitzenden, dann gibt es eine kleine Runde, das sind 10, dann gibt es eine große Runde, das waren die 75, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und dann gibt es 12 Arbeitsgruppen, 17 Personen, alles fein nach Proporz zusammengesetzt. Ich bin beeindruckt. Der Deutsche Ärztetag müht sich manchmal mühselig, mit 250 Personen eine Resolution von einer Seite redaktionell zu bearbeiten. Ich freue mich schon auf das Ergebnis, wenn 275 Personen gemeinsam einen Koalitionsvertrag verabschieden und den redaktionell bearbeiten. Ich habe zufällig gestern das Papier aus dem Arbeitskreis Industrie gesehen. Für mich, ich komme ja nicht aus dem Rheinland oder vom Ruhrgebiet, sondern nur von der Elbe. Für mich ist Industriepolitik ja nicht so wichtig. Ich finde Gesundheitspolitik ja wichtiger. Aber alleine das Kapitel Industriepolitik hat 21 Seiten. Ich freue mich also schon auf einen Koalitionsvertrag, der mindestens 100, wenn nicht 200 Seiten hat und bin beeindruckt von dem Gedanken, den dann einer Mitgliederbefragung von 470.000 Mitgliedern in diesem Lande zu unterziehen, weil wie wollen Sie das denn machen? Also jeder von uns, ich gestehe freimütig, auch ich gehöre zu den Mitgliedern dieser Partei, jeder bekommt also eine Karte und dann soll er sagen Ja oder Nein zum Koalitionsvertrag und dankenswerterweise ist angekündigt, dass da auch ein Rücksendeumschlag, ein Freiumschlag dabei ist. Aber den Koalitionsvertrag wird man natürlich nicht verschicken können, denn wie wollen Sie 100 oder 200 Seiten an 470.000 Menschen schicken? Das heißt, wo ist die qualifizierte, die wirklich qualifizierte Meinung zu diesem Vertrag am Ende? Das frage ich mich und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass diese Befragung so ausgehen wird, wie sich die da fragen, auch gewünscht haben. Also das wird schon klappen, auch wenn da 275 Personen über diesen Vertrag verhandelt haben. Trotzdem fühlen sich viele im Gesundheitswesen so wie auf diesem Bild, dass immer wenn sie eine Gefahr nur ahnen, aber nicht sehen, dann haben sie Tsunami-ähnliche Gefühle und fragen sich verdammt nochmal, was kommt da auf uns zu? Sie werden sich fast vielleicht ein bisschen wundern, wenn ich mal in Vorwegnahme eines Fazits schon mal sage, das, was da auf uns zukommt, wird, das ist meine Erfahrung mit jetzt 30 Jahren Gesundheitspolitik, mit Sicherheit die Probleme nicht wirklich lösen. Vor allem die langfristigen Probleme wird es nicht wirklich lösen, aber es wird an einigen Kernschaltstellen unseres Gesundheitswesens einige Dinge verändern. Gott sei Dank, so glaube ich, wird es hier nicht in die falschen Dinge, in die falsche Richtung verändern. Darüber wollte ich jetzt mit Ihnen reden. Vor allem wollte ich Ihnen am Anfang auch mal eine Botschaft bringen, dass nämlich unser Gesundheitswesen nicht so schlecht ist, wie viele immer wieder behaupten. Drei Themen werden sich durch den Vortrag hindurchziehen. Einmal die Frage, wie sieht denn die Zukunft unserer, ich habe hier jetzt aus Gründen der Kürze Versicherung geschrieben, ich meine natürlich die Krankenversicherung, aus. Wie sieht die Zukunft der Bürger innerhalb unseres Gesundheitswesens aus? Und wie, das ist ein Sonderthema, was gerade im Moment große Wellen schlägt, sieht die Zukunft der Krankenhäuser aus? Und das sei mir gestattet, selber Krankenhausarzt, immer noch als Oberarzt an der Uniklinik in Hamburg-Eppendorf tätig, also so nebenher, ein Tag in der Woche. Aber das sei mir gestattet, Ihnen auch dazu einiges zu sagen. Meine Damen und Herren, ich habe selber den Dankenswerten erlebt, als dieser junge Mann der Gesundheitsminister wurde. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre Erfahrung als Staatssekretär von Norbert Blüm. Damals wurde dann das Gesundheitsministerium erstmals für richtige Politiker interessant, weil die Abteilung Krankenversicherung aus dem Ministerium für Arbeit und Soziales in das Ministerium für Gesundheit rüberwanderte. Davor war das immer nur das berühmte Ministerium für Frieden und Liebe. Sie durften sich also mit den Ausbildungsbedingungen der Ärzte, aber nicht mit den wirklich harten Sachen, nämlich mit der Finanzierung der Krankenversicherung, beschäftigen. Das hat Horst Seehofer geändert, und Horst Seehofer hat das mit dem Versprechen verknüpft, dass das, was er erlebt hatte, damals nämlich schon, das war 1993, dass es nämlich in den 20 Jahren von 73 bis 93 bereits 40 große Reformen war. 40 Jahrhundertreformen hatten wir zu dem Zeitpunkt schon überlebt, mit über 5000 Paragraphen, die dazu geführt haben, dass das SGB V, das bei seiner Einführung ein schmales, kleines Büchlein war, bei mir inzwischen mit den entsprechenden Kommentaren und mehrere Meter im Bücherregal füllt, weil es so komplex geworden ist. Und einer der ganz großen Kenner des deutschen Sozial- und Gesundheitssystems von der rechtlichen und politischen Seite, Rudolf Dressler, hat damals auch ehrlich und direkt zugegeben, dass eigentlich niemand mehr alle Facetten des Sozialgesetzbuches wirklich und die vielen miteinander verwobenen Stellschrauben wirklich auch noch kennt. Und deswegen waren wir sehr hoffnungsfroh, als Horst Seehofer Minister wurde und versprach, jetzt wird alles besser. Ja, meine Damen und Herren, all diese Menschen haben in der Zeit Gesundheitspolitik betrieben. Der junge Mann, der dort ist, mit dem wir hervorragend zusammengearbeitet haben als deutsche Ärzteschaft, das muss ich wirklich sagen. Wir haben in den letzten 4 Jahren mit den beiden jungen Herren hervorragend zusammengearbeitet. Nach 9 Jahre Kontaktsperre bei Ulla Schmidt war das auch eine gute Erfahrung, wenn man mal wieder auch Zugang zum Ministerium hatte. Aber die Kernfrage, die wir alle jetzt uns natürlich stellen, ist, wie geht das weiter? Und Herr Budde hat, glaube ich, versucht, mich ein kleines bisschen dazu zu provozieren oder zu reizen, dass ich Ihnen jetzt Spekulationen darüber abgebe, wer der nächste Gesundheitsminister oder Ministerin wird. Und ich kann Ihnen mit dem tiefsten Brustton der Überzeugung für mindestens 6 Personen absolut schlüssig ableiten, warum nur die oder der Gesundheitsminister werden könnte. Sie können sich denken, 2 von der SPD, 2 von der CDU, 2 von der CSU, das ist aus Gründen des Proporzes, um es klar zu sagen, niemand weiß es. Es ist auch wirklich, da bin ich sogar überzeugt, noch offen. Und ich weiß nur eines, die Entscheidung, wer Gesundheitsminister wird, also dieses heitere Ministerraten, was da am Ende stattfindet, wird mit Gesundheitspolitik am wenigsten zu tun haben. Es wird nicht darum gehen, ob der oder die ausgewiesene Experte für Gesundheitspolitik ist, sondern wir werden in dem Proporz, in dem eine Regierung gebildet wird, wobei Proporze von Parteien, Proporze von Geschlechtern, Proporze von Regionen beachtet werden müssen, wird jemand Gesundheitsminister werden. Es würde mich am Ende überhaupt nicht wundern, wenn neben den 6, für die ich es jetzt heute schon schlüssig begründen könnte, noch irgendwie Zitten aus dem Busch, ein 7., 8., 9. oder 10. in dieses Rennen mit reingeworfen würde. Es gibt übrigens auch in vielen Bundesländern hervorragende Menschen, die etwas von Gesundheitspolitik sogar verstehen. Sind nicht alle nur Minister, aber so. Und da müsste man vielleicht einen finden. Sehen Sie es mir nach, dass ich keinerlei Namen nenne, denn ich muss hinterher mit allen zusammenarbeiten. Werde das auch gut tun, das verspreche ich jetzt hier schon. Und da könnte man in der Frage, wie man das bewertet, ob dieser oder jener, das wird ja von vornherein sich das etwas erschweren, hinterher zusammenzuarbeiten. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich keinerlei Prognosen abgebe. Mir war nicht ganz, aber doch ein bisschen klar, wen Herr Budde meinte, als er redete in seiner Rede eben. Und ich weiß dann schon, wir freuen uns immer über Kollegen in hohen Ämtern, Herr Budde, das ist so. Aber wollen wir mal sehen. Ja, Was ist das eigentliche Problem? Und jetzt lassen Sie uns ein bisschen mal ein paar Minuten in den ernsten Teil kommen. Das zentrale Problem, das wir in der Bundesrepublik im Gesundheitswesen haben, ist, dass die Überregulierung inzwischen jede Innovation und jeden Fortschritt lähmt. Wir sind Gott sei Dank noch immer so gut aufgestellt, dass es immer noch etwas gibt, aber es ist inzwischen fast unerträglich geworden. Fangen Sie mal an mit einem Forschungsantrag, fangen Sie mal an mit dem Versuch, in einem MVZ einen Arzt anzustellen. Sie ersticken heute in Bürokratie. Aber auch Bürger, was wir heute erleben, weil bei Bürgern, wenn sie Anträge an Krankenversicherungen stellen, wenn sie Leistungen in der Reha oder sonst wo haben wollen, das ist inzwischen auf eine Art und Weise durchbürokratisiert, dass wir, glaube ich, hier irgendwann mal die Axt anlegen müssen. Dass diese Überregulierung der Sozialsysteme erstickt bei uns fast alles. Dabei leben wir in einem Land, in dem 82 Millionen Bürger ausgesprochen gut versorgt werden, in dem wir im Jahr, wir Deutschen sind ja Weltmeister im zum Arzt rennen, angeblich geht der Deutsche im Jahr 18 Mal zum Arzt. Das ist eine wirklich dramatische Anzahl. Ich habe das mal für meine Familie hochgerechnet. Wir sind 4, das wären also dann 72 Arztkontakte im Jahr. Das ist gefährlich, würde ich sagen. Also 72 Arztkontakte im Jahr. Nein, meine Damen und Herren, da sind natürlich viele. Und hier bin ich wieder bei der Überregulierung. Viele, was ich jetzt mal administrative Kontakte nenne, wenn Sie da nur hingehen müssen, um sich ein Verlängerungsrezept zu holen oder irgendwelche Bescheinigungen oder so. Aber auch das ist Ausdruck unseres deutschen Überregulierungswahnes. Aber auch das sage ich ja mal an dieser Stelle, wenn wir dann hören, dass die Anzahl der Kunstfehlerklagen sich in einem Jahr von 10.000 auf 11.000 erhöht hat und gleichzeitig wissen, dass die Basis davon 18,5 Millionen Krankenhausfälle, 17 Millionen Operationen und 1 Milliarde Patient-Arzt-Kontakte waren, dann relativieren sich solche Zahlen, die in der Öffentlichkeit oft dargestellt werden, erheblich. Auch das muss an der Stelle, glaube ich, einmal gesagt werden. 18 Millionen Krankenhausfälle, ich sagte es schon, wir sind inzwischen der größte Beschäftigungsbereich der Bundesrepublik, 4,2 bis 4,7 Millionen Beschäftigte. Für 2020 wird damit gerechnet, dass wir 5,2 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen beschäftigen. Wir haben den Straßenfahrzeugbau längst abgehängt. Also in der gesamten Automobilindustrie in Deutschland sind etwas über 1 Million Menschen beschäftigt. Wir sind inzwischen mit 4,7 Millionen absolut der größte Leistungsbereich. Und, meine Damen und Herren, wir arbeiten in diesen Bereichen zu absolut geringen Gehältern. Wir haben nach wie vor, wenn wir Pflege, alle Bereiche mitnehmen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mit einem sehr viel geringeren durchschnittlichen Gehaltsniveau, als sie zum Beispiel in der Industrie, im schaffenden Gewerbe, in anderen Bereichen erzielt werden. Das ist für die Wertschöpfung in diesem Land etwas ausgesprochen Wichtiges. Wir berechnen heute die Gesamtausgaben, die die Menschen bei uns aus der gesetzlichen Krankenversicherung und aus ihren eigenen Taschen bezahlen, bei etwa 300 Milliarden Euro. Das ist gemessen am Bundeshaushalt eine veritable Summe, das sollte man nicht unterschätzen. Und alleine in der GKV, das ist jetzt, werden Sie noch mehrfach erleben, die gesetzliche Krankenversicherung, sind es 185 Milliarden Ausgaben. Das ist eine wirklich gewaltige Summe, die dort zur Verfügung steht. Dabei geht es dem deutschen Gesundheitswesen im Moment in seinen Rahmenbedingungen so gut wie noch nie. Wir haben momentan in den beiden großen Pötten, die wir hier immer betrachten, also den sogenannten Gesundheitsfonds auf der einen Seite und den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung, fast 30 Milliarden Euro im Stock. 30 Milliarden Euro bei 185 Milliarden Gesamtausgaben, das sind etwa 6 Wochenausgaben. Wir haben also eine ähnliche Situation wie in der Rentenversicherung. Das ist eine Summe, die wir ausgesprochen beeindruckend finden, vor allem in einem Wahljahr, weil ich mich nicht an eine einzige Bundestagswahl in der Vergangenheit erinnern kann, bei der nicht im Jahr vor der Wahl große Defizite in der Krankenversicherung waren und die Parteien immer wechselseitig darauf hinwiesen, dass sie als erstes nach einer Wahl eine Jahrhundertreform anstünde, um die Defizite der Krankenversicherung wieder zu bewältigen. Das haben wir dieses Mal nicht. Es sind 30 Milliarden im Stock, obwohl man die auch relativ bezogen auf das Gesamte vielleicht gar nicht so dramatisch und groß sind. Wir müssen uns aber mal fragen, woran das liegt. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen ganz klar, das liegt nicht an uns. Das liegt nicht an den besonderen Sparbemühungen der Menschen im Gesundheitswesen. Das liegt auch nicht daran, dass wir den großen Turnaround bei der Morbidität geschafft hätten und die Leute jetzt alle gesund wären. Das ist alles nicht so. Wir haben eine immer noch überproportionale Ausgabensteigerung, aber wir haben eine hochdramatische Einnahmensteigerung. Das ist was sehr Angenehmes. Dramatische Einnahmensteigerungen sind besser als dramatische Ausgabensteigerungen. Wir haben eine dramatische Einnahmensteigerung. Die verdanken wir zwei Entwicklungen. Da muss ich ganz kurz mit Ihnen in die Geschichte der letzten 4 Jahre zurück. Es war im Rahmen der Finanzkrise damals die schwarz-rote Koalition, die den Beitragssatz erst auf 15,5% festsetzte und dann im Rahmen der Konjunkturmaßnahmen künstlich auf 14,6% runterfuhr. Und als Philipp Rösser dann kurz danach in der nächsten Regierung dann Bundesgesundheitsminister wurde, hat er gegen den Rat aller Sachverständigen durchgesetzt, dass dieser Beitragssatz von 15,5%, den ja die SPD damals unter Ulla Schmidt eingeführt hatte, dass dieser Beitragssatz wieder auflebte, als das Konjunkturpaket 2010 ungefähr auslief und wir heute einen Beitragssatz von 15,5% in der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Das ist ein Segen, weil wir haben das alles mal kalkuliert unter der Prämisse, dass wir in Deutschland 4 Millionen Arbeitslose haben werden. Sie alle kennen die Konjunkturzahlen und die Arbeitslosenzahlen. Da wir hier in Prozenten von abhängiger Beschäftigung die Töpfe der Krankenversicherung füllen, haben wir einen großen Überschuss ausschließlich der besseren Leistung der Industrie, der besseren Leistung des Gewerbes, der besseren Konjunktur und der sehr viel geringeren Arbeitslosigkeit zu verdanken. Das muss hier an der Stelle klar gesagt werden. Ist übrigens auch eine Leistung der Bundesregierung, die an dieser Stelle anerkannt werden muss und für die wir uns im Gesundheitswesen bedanken. Es sei gleichwohl gestattet, dass wir jetzt etwas haptisch sind, wenn wir dieses Geld sehen. Wir es natürlich gerne behalten wollen und alle Versuche des Herrn Schäuble im Moment, uns dieses Geldes wieder zu entsteißen, werden wir mit entsprechend heftigen Reaktionen begleiten. Wir haben darüber hinaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein meines Erachtens ausgesprochen gut funktionierendes Gesundheitswesen. Verstehen Sie diese Aussage bitte nicht falsch. Man läuft ja immer schnell Gefahr, wenn man sagt, wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitswesen, dass man Probleme negieren möchte und dass man Schwierigkeiten einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Das ist nicht so. Wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitswesen und sind trotzdem verpflichtet, es an jeder Ecke und Kante noch besser zu machen. Nichts entwickelt sich in unserer Gesellschaft so schnell und so dynamisch wie das Wissen rund um Gesundheit. Es gibt eine platte Faustformel, die noch nie jemand so richtig bewiesen hat, aber die Faustformel ist, dass wir in 5 Jahren unser Wissen in der Medizin verdoppeln. Und das hat 2 Probleme. Erstens, wir müssen diese Geschwindigkeit aufrechterhalten, wir müssen diese Geschwindigkeit finanzieren. Und das zweite Problem ist, wenn wir Wissen verdoppeln, führt das auch dazu, dass wir irgendwo unten wieder Wissen abschneiden müssen, nach der guten alten Regel der wissenschaftliche Fortschritt von heute ist der Irrtum von morgen. Hier haben wir in der Tat in der Bundesrepublik ein Problem und auch in anderen hochindustrialisierten Staaten, wie wir mit dieser Menge von Wissen, mit der Bewältigung dieses Wissens umgehen. Und wir müssten deswegen eigentlich auf dem investiven Bereich unseres Gesundheitswesens sehr viel aktiver sein. Aber wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitswesen, können Sie übrigens auch daran sehr leicht erkennen, dass ich weiß, dass die größten Kritiker des deutschen Gesundheitswesens, unter anderem auch mein besonderer Freund Karl Lauterbach, über eine Reiserückholversicherung verfügen, damit sie um jeden Preis, wenn sie im Ausland krank werden, schnell in das von ihnen sonst immer so gerügte Gesundheitswesen zurückkommen, um dort die beste Versorgung, die es meines Erachtens auf der Welt gibt, zu erfahren. Na, da ist er schon. Er hat uns ja das verspreche ich Ihnen jetzt schon noch mehrfach, als ich das nochmal durchlaufen ließ, habe ich gesagt, Mensch, so oft kann ich den Karl ja gar nicht loben. Weil das ist ja gefährlich, wenn man so viel, er könnte ja auch Gesundheitsminister werden. Aber es ist in der Tat ein bisschen Lauterbach-lastig geworden am Ende, aber das werden Sie selber sicherlich schon richtig einzuschätzen wissen. Karl Lauterbach hat uns mit dem Satz beglückt, wir zahlen einen Mercedes und kriegen einen Golf. Das hat dazu geführt, dass man im IQWiG, einem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, eine Untersuchung gemacht hat und mal die Patienten gefragt hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weil man das über den Commonwealth Fund gemacht hat, in verschiedenen europäischen und außereuropäischen, vor allem anglophilen Ländern, hat man Patientenzufriedenheit im Gesundheitswesen untersucht und man hat eine ausgesprochen erstaunliche Feststellung getroffen, nämlich, dass die Patienten dem deutschen Gesundheitswesen die höchste Qualität in den untersuchten Ländern, Sie werden gleich noch sehen, welche das sind, bescheinigt. Ich kann das nur uneingeschränkt unterstützen. Wir haben in Deutschland unumstritten die kürzesten Wartezeiten, den leichtesten Zugang zu Untersuchung, zu Diagnose, zu Therapie von allen Industriestaaten auf der Welt. Für alle, wohlgemerkt. In Amerika haben Sie, wenn Sie viel Geld haben, den allerschnellsten Zugang. Aber wenn Sie kein Geld haben, haben Sie keinen Zugang oder einen sehr langen Weg, bis Sie endlich medizinische Versorgung bekommen. Deswegen nicht umsonst, Sie hatten Obama und Obamacare angesprochen, ein vernünftiger Weg. Wir haben die schnellsten Befunde bei uns in Deutschland. Dabei haben wir manchmal auch ein bisschen viel von schnellen Befunden. Wir haben die niedrigste Infektionsrate in unseren Krankenhäusern. Wir haben die geringste Wiederaufnahmerate. Und wir haben die beste Versorgung chronisch Kranke. Auch da, weiß ich, kann man noch vieles besser machen. Aber gucken Sie auch mal zu den anderen und dann wählen Sie fest, wenn Sie Ceteris Paribus alles zusammennehmen, sind wir in Deutschland nicht schlecht, sondern relativ gut. Wir haben eine wunde Stelle und das ist das Entlassungsmanagement bei uns. Es gibt kein Land der Welt, das eine so starke Trennung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich hat. Das macht uns Probleme auch bei der Patientenversorgung, nicht nur bei der materiellen Versorgung. Hier müssen wir auch rangehen, hier müssen auch weitere zukünftige Regierungen. Damit werden wir bei einem Thema, was im Koalitionsvertrag mit Sicherheit Widerhall finden wird. Wir müssen die Schnittstelle zwischen dem Krankenhaus und den niedergelassenen Ärzten verbessern. Hier müssen Kommunikation und Patientenflow verbessert werden. Ich kann Sie aber beruhigen, in allen Koalitionsverträgen der letzten 30 Jahre hat drin gestanden, dass man die Verzahnung der einzelnen Bereiche des Gesundheitswesens verbessern muss. Ganz früher nannte man das Verzahnung, als dieser Begriff nicht mehr, nannte man es Verbeißung. Dann war es die Kooperation, dann war es die Integration. Es ist völlig egal, es geht immer um das Gleiche. Auch wir Ärzte sind uns, seien wir aus dem Krankenhaus oder aus der Praxis, sehr schnell über medizinische Behandlungspfade, über die beste Versorgung für den Patienten einig, bis zu dem Moment, wo wir darüber reden, wie wir die vorhandenen Geldmittel, der neue gibt es nicht dafür, wie wir die vorhandenen Geldmittel untereinander aufteilen, dann hört es meist mit der Einigkeit auf und dann benehmen wir uns auch nicht anders als andere Menschen. Das ist unser Problem, aber das wird auch in dieser Regierung angepackt und nicht gelöst werden, davon bin ich fest überzeugt, das sagt mir meine allgemeine Lebenserfahrung. Kommen wir mal ganz kurz zum Commonwealth Fund und seinen Ergebnissen zurück. Dann stellen Sie fest, dass wir Deutschen zwar in der Befragung selber gesagt haben, wir haben das beste Gesundheitswesen, gleichzeitig aber wir zutiefst pessimistisch sind und ein Drittel der Deutschen meint, wir müssten unser Gesundheitswesen komplett neu aufbauen. Wenn Sie mal unsere Freunde im UK angucken, ich kenne mich da ja ein bisschen aus, dann stellen Sie fest, dass in dem englischen Gesundheitswesen, in dem ich an vielen Bereichen ehrlich gesagt zwar gerne als Arzt arbeiten würde, aber nicht so gern Patient wäre, dass ich in dem nur etwa 14% der Bevölkerung meinen, man müsste das englische Gesundheitswesen komplett wieder aufbauen. Wir haben es also trotz objektiver Fakten, dass wir über ein gutes Gesundheitswesen verfügen, vor allem mit einem Imageproblem, mit einem Problem der Darstellung zu tun. Und deswegen war es richtig, dass Peter Sawicki, damals Vorsitzender des IQWiG und guter Bekannter und Freund von Karl Lauterbach, am Ende der Untersuchung sagen musste, nein, wir fahren Mercedes, glauben aber einen reparaturbedürftigen Golf zu steuern. Meine Damen und Herren, das ist die wahre Aussage über das deutsche Gesundheitswesen, die man nur unterstreichen kann. Ja, woran liegt das? Wir haben in Deutschland etwas ganz Spezifisches, was kein anderes Land so kennt. Das nennen wir Selbstverwaltung. Das ist die Organisation von Krankenkassen, von Kassenärztinnenvereinigungen, aber auch von Ärztekammern, die vom Staat beliehen sind mit besonderen Rechten als Körperschaften öffentlichen Rechtes, um dort dem Staat Verwaltungsaufgaben als sachnahere, kenntnisreichere Selbstverwaltung abzunehmen. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass der Staat zum Teil heftige Imageprobleme hat oder heftige Identifikationsprobleme hat, mit seinem eigenen Gesundheitswesen. Und hier macht sich ein ganz breites Feld auf für Ideologen, für Propheten, die teilweise Ideologien verkaufen, die also schlicht und einfach sagen, eine solche Ideologie zum Beispiel ist, dass wir ganz alles jetzt auf Prävention setzen müssen. Das ist richtig, wir müssen viel auf Prävention setzen. Aber wir können nur auf Prävention setzen, wenn wir die Kuration, wenn wir das Heilen der Menschen dabei nicht vergessen. Man darf nie im Leben Prävention und Kuration gegeneinander ausspielen. Das geht nicht, sondern wir müssen in der Tat mit Prävention verhindern, dass Menschen überhaupt erst krank werden. Aber das entbindet uns ja nicht von der Verpflichtung, all die, die schon krank sind, auch weiter zu behandeln. Hier haben wir zum Teil mit prophetischen Ideologen, da kommen wir nachher auch noch bei der Bürgerversicherung in einigen Punkten drauf, haben wir zu kämpfen und das ist ein großes Problem. Oh, da ist er schon wieder. Also ja, wir haben Regierungen, die in dieser Situation von ihren Fehlern ablenken und auf die Selbstverwaltung zeigen, statt dass sie die Selbstverwaltung, die ja in einem gesetzlichen Rahmen sich bewegen muss, den die Regierung geschaffen hat, zu unterstützen. Und ich will Ihnen sagen, ich war beim 50. Jahrestag der Gründung des NHS in London. Damals war Tony Blair Premierminister in Großbritannien. Wie der sich vor seine Mitarbeiter im Gesundheitswesen gestellt hat. Wie der sich dazu bekannt hat, dass das NHS eine der größten Erfindungen der englischen Seele und Politik überhaupt war. Dass die Tatsache, dass die Engländer nach dem Kriege unter Malcolm Beveridge dieses große System aufgebaut haben, das ist eine der ganz, ganz großen Leistungen in der englischen Politik gewesen, zu der er sich auch bekannt hat. Bei allem Respekt, ich habe gehört, Angela Merkel kommt demnächst irgendwann zu Ihnen. Ich wünschte mir, dass ein deutscher Bundeskanzler auch einmal, egal welcher Couleur, sich dazu bekannte, dass 4,7 Millionen Menschen hier eine fantastische Arbeit für das deutsche Gesundheitswesen, für die Bürger, für unsere Gesellschaft insgesamt leisten. Wir haben das, glaube ich, die vielen Menschen, die dort arbeiten, nicht wir Funktionäre, aber die haben es, glaube ich, wirklich mal verdient, dass die Regierung nicht immer nur alle Fehler sofort an die Selbstverwaltung weiterschiebt, sondern sich selber auch manchmal fragt, ob nicht in den Gesetzen, in den Rahmenbedingungen der eine oder andere Fehler schon so vorgegeben ist, dass wir ihn gar nicht vermeiden können. Opposition müssen an der Stelle Regierung haftbar machen, das ist ihre gute Aufgabe. Wir stehen dann dazwischen. Da kommen dann die Granaten oben über einen rüber und die Politiker von rechts und von links beorgeln sich und wir stehen dazwischen, hoffen immer nur, dass die nicht irgendwie auf uns runterfallen. Die Kernbotschaft dabei ist, dass Politik heute überhaupt nicht mehr von guten Botschaften, sondern nur noch von Katastrophen lebt. Und da kann ich Ihnen ein gutes Beispiel sagen. Sie alle erinnern den Transplantationsskandal, in dem wir ja als Kammer auch eine besondere Rolle hatten. Da ist Schlimmes geschehen. Wir haben für die Aufklärung gesorgt. Wir haben am Ende einen Bericht erstattet, der im Internet steht. Können Sie alles nachlesen. Und wir haben erreicht, dass wir so viel Transparenz erzeugt haben, dass es am Ende niemanden mehr interessierte. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht, wo wir alle Daten über die Transplantationen der letzten Jahre veröffentlicht haben, alle problematischen Fälle veröffentlicht haben. Da waren 30 Fernsehstationen, über 100 Journalisten kamen in die Bundesärztekammer und sie haben so gut wie nichts darüber berichtet, weil es waren keine schlechten Botschaften dabei. Es war schlicht und einfach Transparenz, Offenheit und deswegen stehe ich zu dem Prinzip, man muss so viel Transparenz erzeugen, dass am Ende niemand mehr was durchschaut. Das ist der beste Weg, den wir hier gehen können. Und ja, an der Stelle habe ich gedacht, muss ich Sie vielleicht mal einen kleinen Moment etwas aufwecken. Ist aber gar nicht nötig, aber interessant ist doch, meine Damen und Herren, wie sehr sich Vorurteile nach wie vor auch in unserem ganzen Bereich halten. Auch die werden politisch sehr gut eingesetzt. Sie können heute mit dem Vorurteil, dieses Vorurteil kennen Sie alle, Sie können heute mit dem Vorurteil sogar schon Witze machen. Und Sie können in der Umdrehung des Vorurteils, können Sie sozusagen einen werberischen Effekt haben, der ausgesprochen nicht lustig und spannend ist, ja? Und das ist außerdem noch eine Auto, naja, gut, aber das haben Sie alles selber gemerkt. Dabei haben wir Ärzte ja immer noch ein merkwürdiges Phänomen. Wir Ärzte sind nach wie vor in der Beliebtheitsskala der Bevölkerung absolut oben an der obersten Stelle. Daran hat sich seit 50 Jahren, seitdem diese Erhebung durch Allensbach durchgeführt wird, nichts geändert. Wir haben nur einen Partner verloren, leider. Bis zum letzten Jahr waren eigentlich die Pfarrer, die katholischen Pfarrer, immer direkt hinter uns. Da hat es einen leichten Absturz gegeben. Meine Damen und Herren, das bedauern wir sehr. Aber diese reine Frage, welches ist der Beruf, den Sie am meisten schätzen, ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt Untersuchungen gleichzeitig, die man natürlich nicht so gerne veröffentlicht. Fragen Sie Kasimir Matuki in der Trinkhalle in Wanne-Eickel. Fragen Sie ihn, was er von den Ärzten hält. Dann sagen ihnen zwei Drittel der Kasimir Matukis in Wanne-Eickel, sagen ihnen dann, die Ärzte sind alle komische Leute, mafiös, die sind nur an meinem Geld interessiert, die arbeiten schlecht, die sind böse. Aber 85% sagen ihnen dann, ich habe einen ganz anderen Arzt gefunden. Mein Arzt ist völlig anders. Das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Und damit bin ich bei dem, was auch Professor Butter ansprach. Wir müssen mehr Transparenz, mehr Offenheit, wir müssen uns politisch mehr einmischen. Das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, dass sich das ändert. Wir müssen einfach durch Offenheit, durch Klarheit, durch Darstellung, müssen wir einfach auch unsere Probleme nicht mit dem Anklagenden und Jammernden und wir brauchen mehr Geld getue, sondern mit einer klaren, offenen Botschaft vermitteln, damit wir diesen Trend wieder zurückdrehen. Nicht nur mein Arzt muss der tolle Arzt sein, sondern die Ärzte müssen wieder, so wie sie ja heute noch eigentlich so in der Bevölkerung insgesamt dastehen, müssen wieder besser angesehen werden. Meine Damen und Herren, meine Botschaft, wir haben keine echten Probleme mit der Qualität, wie uns das immer eingeredet wird in unserem Gesundheitswesen. Reduzieren wir unsere Probleme und darauf will ich dann jetzt im Weiteren auch mehr hinkommen. Weg von der Leistungserbringung, von der fachlichen Seite und gehen wir mehr auf die wirtschaftliche Seite. Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Art und Weise, wie wir unsere Sozialversicherung finanzieren. Eines der Probleme ist mit Sicherheit das Umlageverfahren, obwohl uns das im Moment mit den 15,5% nutzt. Aber ich werde Ihnen gleich zeigen, warum das auf Dauer so nach meiner Meinung nicht weitergehen kann. Weil wir nämlich eine Bevölkerungsdemografie haben, die für ein Umlageverfahren absolut deletär ist. Mit der Bevölkerungsdemografie meine ich den Befund, den man übrigens ohne respektlos zu sein auch hier im Saal ausgesprochen gut nachvollziehen kann, dass wir Deutschen immer reifer werden und dass sich es absolut doch ergibt, dass wir alle an Alter und Lebenserfahrung zunehmen und das tun wir aber nicht ungestraft, weil gleichzeitig sind wir auf anderen Feldern der Umtriebigkeit ein wenig zurückhaltend. Das heißt zu Deutsch, und das ist ein Problem, was wir haben, wir werden immer älter, wir sind in einer Gesellschaft des langen Lebens. Daran sind wir Ärzte nicht ganz unschuldig. Das ist eine tolle Sache. Nicht, dass wir Ärzte daran unschuldig sind, sondern dass es so ist. Und das ist aber nicht, das macht man nicht ungestraft in einem nach Umlageverfahren finanzierten Sozialversicherungssystem. Das, was dieser Mann gesagt hat, meine Damen und Herren, wissen wir heute alle, dass das so nicht stimmte. Und jetzt bitte ich Sie ganz kurz nur innezuhalten und zu überlegen, die Finanzierungsprinzipien der Krankenversicherung, so wie wir sie heute haben, sind im Prinzip nicht nennenswert anders als die der Rente. Das heißt, wenn wir heute diese Sätze von Norbert Blüm, die er damals wahlkampftechnisch sagen musste, als nicht ganz richtig, um es vorsichtig zu sagen, und darstellen, dann gilt das Gleiche auch für die Finanzierungsprinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung. Warum? Wir werden immer älter. Die durchschnittliche Lebenserwartung war schon im Jahre 2000 etwa 75 Jahre für einen dann geborenen Jungen, für ein Mädchen 81 Jahre. Wir gehen heute davon aus, dass um das Jahr 2020 ein in das oberste Perzentil der Gesellschaft geborenes Mädchen eine 50-prozentige Chance hat, 100 Jahre alt zu werden. Das, meine Damen und Herren, ist auf der einen Seite schön. Auf der anderen Seite vergessen wir, dass wir diese Lebensjahre nicht am Anfang anbauen, sondern am Ende. Und das führt zu dem einen oder anderen Problem, über die wir gleich noch reden müssen. Nach den letzten Statistiken wird unsere Lebenserwartung in den nächsten 20 Jahren noch einmal um 4 Jahre sich steigern. Das heißt, jeden Monat, den wir leben, also durchhalten, leben, jeden Monat, den Sie leben, gewinnen Sie eine Woche an Lebenserwartung. Und das Schöne, in den 2 Stunden, die wir hier diskutieren, steigt Ihre Lebenserwartung um 25 Minuten. Alleine deswegen hat es sich gelohnt, hierher zu kommen, meine Damen und Herren. Aber wir erleben gleichzeitig gesellschaftlich ein Phänomen des sogenannten Double Aging. Wir haben auf der einen Seite eine stark steigende Lebenserwartung und auf der anderen Seite sinkende Geburtenraten. Etwa seit 1970 sind wir unter die 2,0 als Nettoreproduktionsrate gesunken. Das ist der Wert, bei dem sich eine Gesellschaft erhält. Eigentlich muss es ein bisschen mehr als 2,0 sein, aber 2,0. Wir sind heute bei 1,35 oder 1,37. Und das schon seit 2 oder 3 Generationen. Deswegen, meine Damen und Herren, gemacht, gemacht. Selbst wenn Sie heute Abend sich jede erdenkliche Mühe geben würden, das wieder zu ändern, das schaffen Sie nicht. Das ist ein Generationenproblem. Und das dauert noch mehrere Generationen, selbst wenn wir es täten, wenn wir das ändern würden. Ich sage Ihnen ganz klar, das wird in unserer Gesellschaft so nicht mehr gelingen. Weil unsere Lebensmodelle, unsere Lebensentwürfe, die Art und Weise, was wir heute Work-Life-Balance nennen. Ich habe eben gerade auf dem Weg hierher in einem Radio gehört, dass man davon ausgeht, dass ab jetzt, von jetzt an oder im Moment schon in Westdeutschland 23% aller Frauen nie ein Kind kriegen. Das ist nicht die biologisch bedingte Unfruchtbarkeit, das ist der Wunsch, kein Kind zu kriegen. Und in den neuen Bundesländern etwa 18, zusammen macht es etwa 20% aus. Das ist eine Zahl, die uns große Sorgen macht für die Zukunft, weil wir nicht nur eine älter werdende, sondern auch eine aussterbende Generation sind. Wenn wir so weitermachen, wenn Sie das bis in die Unendlichkeit extrapolieren, werden wir irgendwann mal nicht mehr da sein. Und das hat große Implikationen, das will ich jetzt nur mit einem Satz streifen und nicht darüber eingehen, auch was zum Beispiel Einwandererpolitik angeht. Ein einfaches Beispiel. Wo sollen all die Menschen herkommen, die diese alten Menschen später mal pflegen? Wir werden alle immer älter. Wir erwarten Pflege, wenn wir alt sind. Und wir haben uns unsere eigenen Pflegenden nicht durch heftige Umtriebigkeit erzeugt. Also müssen wir leider auch uns darüber unterhalten, wie wir auf dem Weltmarkt für Pflegekräfte, formuliere das bewusst so provokant, auf dem Weltmarkt für Pflegekräfte dieses Defizit ausgleichen. Das ist ein Riesenproblem, meine Damen und Herren. Da sind nicht nur wir unterwegs, da sind längst die Japaner, die Amerikaner, die Neuseeländer, die Australier, alle großen Industriestaaten der Welt mit viel Geld sind dort längst unterwegs. Und im Moment findet eine Völkerwanderung, die WHO hat das sehr schön in einem Bericht festgelegt, eine Völkerwanderung von Ärzten und Pflegekräften aus den armen, unterbemittelten Ländern in die reichen Länder statt. Die ist größer als alle Völkerwanderungen der Antike und der alten Zeiten, die wir kennen. Da sind mehr Menschen unterwegs. In große Länder wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien oder Neuseeland, da sind inzwischen ein Drittel der Ärzte nicht in dem Land ausgebildet, sind nicht Bürger dieses Landes, sondern kommen von woanders her. Abgesehen davon, dass ich jedem gönne, in dem System dann zu arbeiten, wo er gerne möchte und auch die Sicherheit zu haben, ist es gleichwohl ein Problem, wenn wir mit viel Geld in armen Volkswirtschaften Ärzte ausbilden, die dann ihr gesamtes Ausbildungspotenzial, was eine Mühe war für den Staat, das zu bringen, in einen anderen Staat mitnehmen und dort dann leben. So sehr ich das dem Individuum gönne, weder volkswirtschaftlich macht das Sinn, noch entwicklungspolitisch macht das Sinn, weswegen wir uns bei der WHO inzwischen Gedanken machen über sogenanntes Ethical Recruitment, wie wir in Zukunft das regeln, dass wir hier nicht Länder komplett ihrer Ärzte berauben. Im sogenannten Sub-Saharan Africa, also in der Region etwas südlich der Sahara, kommt auf einen Arzt 50.000 Bürger. In der Bundesrepublik sind wir etwa bei 270 bis 300. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Und wie ein Arzt 50.000 Bürger versorgen soll, ist mir völlig schleierhaft. Also, wir kommen zurück nach Deutschland. Hier das Double-Aging-Problem. Und wir müssen auch sehen, wie wir das auf die Dauer angehen. Es hat einen einfachen Effekt. Wenn Sie diese Zahl mal genau angucken, das ist die Zahl der Menschen der Altersgruppe 60 Jahre und älter, das sind die 20 bis unter 60 Jahre, das sind die, die normalerweise arbeiten, das sind die, die in unserem heutigen System die gesetzlichen Krankenversicherung, die Rentenversicherung finanzieren und das sind die, die davon leben. Die haben in der Vergangenheit auch finanziert, die haben deswegen Ansprüche erworben und zwar völlig zu Recht. Wir haben heute aber die Situation, oder im Jahr 2000, wo diese Grafik beginnt, dass etwa auf einen hier, wenn Sie das hier mal sehen, drei kommen, die ihn finanzieren. Im Jahre 2050 werden wir für jeden Rentner, der finanziert werden muss, und jedes Kind, was noch nicht arbeitet, einen Arbeitnehmer haben müssen, der ihn finanziert. Ich sage Ihnen, das sind unsere Kinder. Gehen Sie mal auf die Suche und finden Sie den, der bereit ist, mehr als die Hälfte seines Einkommens dann dafür abzugeben, dass Sie eine Rente haben, dass Sie eine Krankenversicherung haben. Ich sage mal so, meine Kinder lieben mich heiß und innig, aber ob sie bereit sind, 50% ihres Einkommens für meine Altersversorgung abzudrücken, ohne selber eine Chance zu haben, später so etwas noch zu erfahren, da habe ich große Zweifel und große Bedenken. Und deswegen müssen wir langfristig an dieses Problem rangehen und müssen uns von dem Umlageverfahren, das wir in der gesetzlichen Krankenversicherung haben, trennen. Ein paar nüchterne Zahlen Wir werden in der Zeit bis 2050 wird die Bevölkerung insgesamt um 13,4 Millionen Menschen abnehmen. Dabei vor allem leider in den jüngeren Altersgruppen werden die alten Altersgruppen stark wachsen. Das, was wir heute als Hochbetagte bezeichnen, 80 Jahre und darüber, entschuldige mich gleichzeitig bei einigen, die hier sind, also das ist ein wissenschaftlicher Begriff hier mit dem Hochbetagt, wird um 156% zunehmen. Das sind große Probleme, vor denen wir stehen. Weil Alter und Krankheit sind vergesellschaftet. Das ist eine Binsenweisheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man kann sie sogar wissenschaftlich beweisen. Und das hat die Barmer Ersatzkasse getan. Sie hat einfach nur mal die Alterskohorten verglichen und die Frage, sind sie gesund oder krank, sehr platt, sehr banal. Aber es kommt eine sehr deutliche Abhängigkeit raus. Je älter, desto kranker. Und das hat natürlich Konsequenzen. Eine Krankheit macht uns besondere Sorgen. Das ist die Demenz. Während wir heute etwa bei 1% der Bevölkerung sind, die dement sind, jetzt sagen Sie mir, jetzt spinnt er aber, weil es kommt einem immer sehr viel mehr vor als nur 1%, aber es ist wirklich nur 1%, werden wir bei einer sinkenden Bevölkerungszahl im Jahre 2050 3% der Bevölkerung haben, die dement sind. Meine Damen und Herren, die Demenz ist eine ausgesprochen pflegeaufwendige, ausgesprochen anstrengende, ausgesprochen teure Erkrankung mit einem nicht änderbaren Verlauf. Da müssen wir uns heute darauf einrichten, wie wir das finanzieren, wie wir das machen. Denn, und jetzt sage ich es mal etwas provokant, die Dementen des Jahres 2050 sind alle schon geboren und 3% davon sitzen hier im Raum. Wir sind die Dementen des Jahres 2050. Wir müssen uns heute darum kümmern, dass das dann geregelt ist. Das ist eine entscheidende Frage, bei der wir, glaube ich, uns die ganzen Statistiken immer mit Freude angucken und nicht handeln. Das ist ein Versagen der Politik, was ich momentan habe. Die Pflegebedürftigkeit wächst jetzt schon stark. Im Jahre 2020, das ist ein Jahr nach der nächsten Bundestagswahl, es ist 3 Jahre nach der nächsten Bundestagswahl, aber dann in der nächsten Legislatur werden wir um 40% mehr pflegebedürftige Menschen haben. Deswegen ist auch der Ansatz, der jetzt gewählt worden ist, zu sagen, man möchte eine Verstärkung der Pflegeversicherung. Ich will mich nicht festlegen, auf welchem Weg man das macht. Der ist unabdingbar, der muss geschehen, damit wir dieses Problems Herr werden. Hier ist nochmal das Problem der Abhängigkeit der Kosten vom Alter. Ein durchschnittlicher 50-jähriger Mann verursacht Kosten von etwa 2.200 bis 2.300 Euro. Ist er dann 80, dann verursacht er Kosten um etwa das Fünffache und das steigt mit zunehmendem Alter. Diese klare Abhängigkeit kann man wissenschaftlich nachweisen und sie heißt, auch wenn wir Menschen mit Prävention gestatten, später krank zu werden, wird in einer Gesellschaft des langen Lebens dennoch mehr Geld für die Versorgung alter Patienten, alter Menschen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und wenn unsere Kinder das nicht tun wollen und wir das erkennen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir das selber tun, indem wir anfangen, heute Geld zurückzulegen, Kapital zurückzulegen, Ressourcen zurückzulegen, Kompetenz zurückzulegen, damit wir später auch noch versorgt werden können. Das ist für mich eines der großen Versagen der Gesundheitspolitik, dass das hier heute nicht. Für mich ist klar, und das ist, bitte nehmen Sie das nicht als das übliche Gejammer der Ärzteschaft, dass Sie immer mehr Geld brauchen. Wir werden uns in absehbarer Zeit über sehr viel mehr Infrastruktur, Geld und Personal im Gesundheitswesen unterhalten müssen. Und wir müssen das am besten tun, bevor die Hütte brennt, sonst haben wir ein Problem. Ja, lassen Sie uns das noch ein bisschen genauer angucken. Diese schöne Anzeige stammt übrigens von einem Berliner Beerdigungsunternehmer. Das finde ich ausgesprochen geschmackvoll. Ist nicht ganz die richtige Art, das zu lösen. Wir haben im Moment mit 2 Kernauseinandersetzungen zu kämpfen. Die durchziehen sich ja hier jetzt seit 15 Jahren durch die Republik. Auf der einen Seite eine Bürgerversicherung, auf der anderen Seite der von der CDU übrigens auf ihrem Parteitag 2003 mal sehr klug und sehr richtig ins Gespräch gebrachte Modell einer Gesundheitsprämie. Das ist der Kernkonflikt, den wir in der Krankenversicherung, in der Finanzierung der Zukunft inzwischen haben. Dabei ist das, kann man nur Chapeau sagen, wer den Begriff Bürgerversicherung für die Modelle der Grünen und der SPD requiriert hat, hat einen PR-Coup erster Güte gelandet, denn der Begriff Bürgerversicherung ist sowas von positiv besetzt, da kommt man gar nicht mehr gegen an. Dabei haben wir längst eine Bürgerversicherung, denn mit der Gesetzgebung von 2004 ist die Versicherungspflicht für alle Bürger in diesem Land eingeführt worden. Vielleicht erinnert der eine oder andere von Ihnen, dass es immer wieder mal Probleme gibt, weil dann einige wenige Menschen, die auch mal privatversichert waren, rausgefallen sind. Es gibt Menschen, etwa 300.000 in der Bundesrepublik, die sind nicht versicherbar. Das sind aber auch Menschen, weil die gar keine geregelten Dinge rund um ihr Leben haben. Sie können einen Obdachlosen nicht mit einer privaten Krankenversicherung beglücken. Der kriegt ja sonst schon nichts auf die Reihe. Wie soll der denn dann seine private Krankenversicherung auf die Reihe kriegen? Sie kriegen manche Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen nicht in dieses System. Aber abgesehen von diesen wenigen Menschen, bei denen in der Persönlichkeit das Problem liegt, haben wir in Deutschland eine Vollversicherung, eine Bürgerversicherung. Wir sind alle, und ich wette, hier im Raum sind es alle, außer vielleicht dem einen oder anderen, der es sich auch leisten kann, völlig auf eine Versicherung zu verzichten, weil er alles bar bezahlt. Aber alle anderen sind in Deutschland versichert und die Versicherungspflicht besteht seit der Gesetzgebung von 2004. Die Bürgerversicherung, also das, was diesen schönen Namen trägt dort, ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Übertragung der Prinzipien der heutigen gesetzlichen Krankenversicherung auf die gesamte Bevölkerung und nicht mehr nur auf die abhängig Beschäftigten. Für mich ist das nichts weiter als der Versuch, eine Einheitskasse darzustellen mit einer Einheitsgebührenordnung und einer Einheitsversorgung. Ich bin nicht sicher, meine Damen und Herren, ob die Menschen das in diesem Lande wirklich wollen, wenn sie genau wüssten, was hinter dem Konzept der Bürgerversicherung steht. Dann gibt es keinerlei Kassenwettbewerb mehr. Das ist der Tod der privaten Krankenversicherung, auch schleichend. Und da werden wir uns noch wundern, denn die private Krankenversicherung ist immerhin der größte Innovationstreiber in unserem System. Weil in der privaten Krankenversicherung sehr viel schneller moderne medizinische Prinzipien, Innovation den Versicherten zur Verfügung gestellt werden, steht die gesetzliche Krankenversicherung unter dauerndem Innovationsdruck. Wer die private Krankenversicherung abschafft und stattdessen eine beamtenähnlich strukturierte Einheitskasse schafft, der raubt Menschen um Zukunftschancen und um Innovation. Deswegen sind wir nicht, weil die private Krankenversicherung vielleicht auch besser bezahlt oder so, wie das immer unterstellt wird, obwohl das wird auch gern genommen, aber nicht deswegen, sondern weil dieser Innovationsdruck für die Medizin von großer Bedeutung ist, sind wir für einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Krankenkassensystemen, um auf diese Art und Weise unsere hohe Qualität in unserem System zu erhalten. Ich glaube auch, dass die Menschen nicht eine Einheitskasse haben wollen, bei denen ihnen alles vorgeschrieben wird. Das sehen wir ja heute schon bei der GKV. Die Beschwerdeorganisationen im Gesundheitswesen, die eingerichtet worden sind, um die Ärzteschaft zu geißeln, also Unabhängige Patientenberatung Deutschlands und ähnliches, haben interessanterweise sich nur zu 14% mit Ärzten beschäftigen müssen. Der ganz große Rest der anderen Beschwerden war vor allem Leistungsverweigerungen durch Krankenkassen, durch Reha-Träger, durch Rentenversicherungsträger und ähnliches. Das hat uns auch übrigens ausgesprochen erstaunt und zeigt, wie wichtig Wettbewerb und für Innovation und Wahlmöglichkeiten ist. Wenn man die Bürgerversicherung so einführen würde, wie Grüne und Rote das planen, dann gäbe es ein riesiges Problem bei den Alterungsrückstellungen der PKV. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie hoch die sind. Im Moment hat die private Krankenversicherung 180 Milliarden Euro zurückgestellt für 10% der Bevölkerung. Wenn morgen kein einziger Cent mehr gezahlt würde für die private Krankenversicherung, könnte sie noch 7 Jahre lang auf heutigem Niveau alle Leistungen der privaten Krankenversicherung bezahlen. Sie erinnern vielleicht die Zahl, die ich Ihnen vorhin gesagt habe. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung haben wir gerade mal für 6 Wochen Geld zurückgelegt. Das heißt, für mich ist der Versuch der Überführung der privaten Krankenversicherung in eine Bürgerversicherung nichts weiter als der Versuch, an die Fleischtöpfe hier zu kommen. Die Menschen wollen aber Wahlrechte haben. Darüber hinaus, das sei nur am Rande gesagt, gefährdet die private Krankenversicherung auch viele Arbeitsplätze. Dass die private Krankenversicherung, jetzt komme ich mir fast vor wie ein Versicherungsvertreter, meine Damen und Herren, das bin ich nicht, das ist auch nicht mein Ziel, aber man muss es einfach mal sagen, dass die private Krankenversicherung immer noch eine große Zukunft hat, sehen Sie hieran, allen anderen Aussagen zum Trotz wächst die Zahl der Privatkrankenversicherten und sinkt die Zahl der gesetzlich Versicherten, obwohl wir in der Bundesrepublik mehr Beschäftigungsverhältnisse denn je haben. Das ist ein Ausdruck, dass die Bürger die Wahlmöglichkeit haben wollen. Die Zufriedenheit mit der privaten Krankenversicherung ist, das zeigen Untersuchungen, sehr viel größer als immer wieder von ihren Kritikern behauptet. Und wir Ärzte wollen deswegen nicht, dass die private Krankenversicherung kaputt gemacht wird. Übrigens, was hieße das denn, wenn es eine Bürgerversicherung gäbe? dann könnte man zwar jeden Bürger zwingen, sich darin zu versichern, aber ich garantiere Ihnen, es wird Menschen geben, die damit nicht zufrieden sind, die eine bessere Versicherung haben wollen, die dann eigene Versicherungsmodelle auch entwickeln. Es wird auch Ärzte geben, die dann nur noch im privaten Bereich tätig sind und die in besonders schönen Kliniken und besonders gut ausgestattet arbeiten. Man kann ja nicht gleichzeitig mit der Einführung der Bürgerversicherung die Leistungserbringung in einem privaten System verbieten. Wir leben in einem freien Land. Das kann man machen. Und dann ist die neue private Krankenversicherung nur noch etwas für Reiche, die sich Zusatzversicherungen und besondere Leistungspakete leisten können. Ich halte das für eine völlig falsche Entwicklung. Meine Damen und Herren, das Konzept der Bürgerversicherung verwechselt in meinen Augen Gleichheit und Gerechtigkeit. Durch Gleichheit wird das System nicht gerechter, durch Wahlmöglichkeiten wird es gerechter. Es schafft einen monolithischen Block der Krankenversicherung, der ausgesprochen gefährlich ist. Und für mich ist es der Turbolader in die Zweiklassenmedizin, weil wir werden dann überhaupt erst mal erleben, was Zweiklassenmedizin in Deutschland bedeutet. Meine Damen und Herren, was ist der Stand in den Koalitionsverhandlungen? Die SPD hat in dem ersten Vorgespräch, als sie zur Kanzlerin gegangen ist, am 2. Oktober, um dort zu schauen, ob es überhaupt einen Korridor für Koalitionsverhandlungen gibt, ein Papier gemacht, auf dem noch die Bürgerversicherung als ein zentrales Ziel benannt worden ist. Sie hat dann in dem Beschluss des Parteikonvents zur Aufnahme von den Koalitionsverhandlungen am 20. Oktober kommt das Wort Bürgerversicherung überhaupt nicht mehr vor. Ich halte das für eine kluge und günstige Entwicklung und gucken wir in 4 Jahren nochmal wieder nach, ob wir da noch wollen. Die CDU hat sich klar geäußert, Jens Spahn, aber auch andere höhere Chargen der CDU haben klar gesagt, mit ihr ist keine Bürgerversicherung zu machen. Stattdessen brauchen wir dringend eine Fortschreibung des dualen Systems aus dem Wettbewerb von gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung, wobei wir alle doch wissen, in unserem sozial gebundenen Land gibt es keinen freien Wettbewerb à la Adam Smith. Es ist immer eine Art geregelter Wettbewerb, aber diese Regeln müssen unter Beachtung des Übermaßgebots bei der Bürokratie vernünftig gemacht werden. Dazu gehören, auch die PKV muss sich ändern. Ich glaube, in diesen Koalitionsverhandlungen wird man ihr per Gesetz vorschreiben, dass sie in ihren Verträgen ein Mindestniveau absichern muss. Das gibt es nämlich nicht. Das wissen vielleicht viele von Ihnen gar nicht. Wer einen PKV-Vertrag in den 70er Jahren abgeschlossen hat und Vertragsveränderungen, die meistens teurer waren, nicht nachvollzogen hat, kriegt heute auch noch nicht alle Leistungen, die in der GKV selbstverständlich sind. Klassisch hier sind so Reha-Leistungen wie Logopädie oder Ähnliches. Das gibt immer wieder große Probleme. Mein Rat an die PKV wäre, sich hier nicht auf irgendwelche Versicherungsbedingungen zu berufen, sondern hier wirklich das Mindestniveau der GKV abzubilden und besser zu sein als GKV und nicht, wie wir in Hamburg sagen, penschillerig an irgendwelchen Ecken und Kanten. Die Alterungsrückstellungen werden sicherlich portabel gemacht werden, damit man in Zukunft auch Wettbewerb innerhalb der privaten Krankenversicherung darstellen kann. Es wird einen Kontrahierungszwang für die PKV geben. Und etwas, was uns ein großes Dorn im Auge ist, die Abschlussprovisionen, die wird man reduzieren müssen. Wir haben heute Abschlussprovisionen. Wir geben etwa halb so viel nur für die Provisionen der Versicherungsvertreter in der PKV aus im Jahr, wie gleichzeitig für den ambulanten ärztlichen Bereich in der PKV ausgegeben wird. Das ist ein völlig falsches Verhältnis, meine Damen und Herren. Hier findet ein Verdrängungswettbewerb der Versicherungsvertreter statt, den können wir nicht wollen. Im Moment sind gleichwohl einige Dinge in den Koalitionsverhandlungen im Gespräch, die wir absolut von übel finden. Da ist der Versuch, den Beamten jetzt die Möglichkeit zu geben, in die GKV zu gehen. Das ist nichts weiter als der Versuch, die PKV auszuhungern. Eine einheitliche Gebührenordnung für PKV und GKV wäre ein riesiges Problem. Erstmal, wie man sie gestaltet, aber sie wäre auch nichts weiter als die direkte Rutschbahn in die Abschaffung der PKV. Und schließlich muss man verhindern, dass durch eine Anhebung der Versicherungspflichtgrenze der Zustrom in die PKV völlig geblockt wird. Die Bürgerversicherung, meine Damen und Herren, ist eine fremdgesteuerte, da werden wir fremdgesteuert durch Staat und Krankenkasse. Die Gesundheitsprämie hingegen setzt auf eine Steuerung durch den Bürger. Ich habe mich sehr gewundert, warum damals die Kanzlerin 2003 nach dem Beschluss von Leipzig das nicht weitergemacht hat. Aber vielleicht hat sie den guten alten Rat von Horst Seehofer beherzigt, der nach den verlorenen Wahlen von 1996 zu Helmut Kohl gesagt haben soll, man kann mit Gesundheitspolitik keine Wahl gewinnen, aber jede Wahl verlieren. Und ich glaube, das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Ich glaube, wir werden in einer privatwirtschaftlichen Lösung weiterkommen. Ich hoffe, dass das in den Koalitionsverhandlungen gelingt. Auch hier haben wir ein Imageproblem, weil der Begriff der Bürgerversicherung so toll belegt ist, glauben 80% der Deutschen, dass die Gesundheitsprämie von übel ist, und mehr als 50% befürworten die Bürgerversicherung. Aber da halte ich es mit einem einfachen Satz der Psychoanalyse: auch wenn die Ängste riesig sind, muss man gleichwohl hier immer wieder an den Menschen klar machen, was auf sie erwartet. Ja, meine Damen und Herren, ein ganz kurzer Abschluss noch, weil ich merke langsam, dass wir mit der Zeit ans Ende kommen. Da ist er schon wieder. Wir haben zurzeit eine Debatte, und die wird in den Koalitionsverhandlungen eine große Rolle spielen, über die Funktion von Krankenhäusern. Gerade Sie hier in Essen sind ja immer so eine Markerregion, weil die Krankenkassen immer wieder darauf hinweisen, dass im Umkreis von 50 Kilometer rund um Essen 100 Kliniken sind, die zum Beispiel Knieendoprothetik betreiben. Da muss man wirklich die Frage stellen, ist das sinnvoll? Und daraus leitet sich dann immer zwei Dinge ab, nämlich auf der einen Seite, so wie Karl Lauterbach das gesagt hat, man müsste Krankenhäuser dicht machen, und ich werde gleich später noch über den zweiten Vorwurf Ihnen etwas sagen. Für die, die das nicht wissen, wir haben in der Tat ein absurdes System der Finanzierung von Krankenhäusern. Auf der einen Seite werden Krankenhäuser zur Versorgung der Bevölkerung von den Ländern in Krankenhausplänen definiert. Auf der anderen Seite, und ihre Betriebskosten sollen von den Ländern bezahlt werden. Und auf der anderen Seite werden die Betriebskosten von den Krankenkassen über Fallpauschalen finanziert. Diese Fallpauschalen werden bundesweit auf der Basis von einigen Vergleichskrankenhäusern berechnet und werden dann wiederum landesweit differenziert. Das heißt, der Basisfallwert in Schleswig-Holstein ist ein anderer als der in Bayern. Das hat weder etwas mit der Kostensituation eines Krankenhauses noch mit seiner Umgebungssituation noch mit der Mobilität seiner Patienten zu tun. Und deswegen haben wir einen ganz gravierenden Zielkonflikt. Wir haben auf der einen Seite den Zwang zur Daseinsvorsorge, der sich in den Krankenhausplänen ausdrückt, und auf der anderen Seite Wettbewerbselemente, die versuchen, die Krankenhäuser aus dem Geschäft zu bringen, da, wo sie tätig sind. Staat und Gesellschaft wollen die Daseinsvorsorge, Kostenträger wollen Wettbewerb und maximale Leistung zu minimalen Preis. Diese beiden Dinge passen in diesem System nicht zusammen. Als Ergebnis des Zielkonfliktes werden notwendige Krankenhäuser unterfinanziert. Es gibt Krankenhäuser, die betreiben Rosinenpickerei und Spezialversorgung und überleben. Und alle Krankenhäuser stehen unter dem Druck, in die Menge zu gehen. Man kann nur neues Geld bekommen, wenn man mehr Menge an Leistungen erbringt. Das ist, meine Damen und Herren, von intelligenten Menschen als Krankenhausverwaltungsleitern und Chefärzten die logische Folge des Systems. Die wären blöde, wenn sie dem nicht folgen würden. Sie müssen das machen, andernfalls können sie nicht überleben. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass es immer so leicht ist, auf die Beschäftigten, auf die Menschen in diesen Systemen zu schimpfen, wenn man ihnen gesetzliche Vorgaben macht, aus denen sie sich heraus, sie sich anders gar nicht verhalten könnte. Dabei gibt es zwei Punkte, an denen diese Debatte total unehrlich ist. Das erste ist, der Staat zieht sich zunehmend aus der Finanzierung der Investitionen heraus. Während wir früher etwa 10% der, um das Jahr 1990 herum, 10% der Gesamtkosten der Krankenhäuser über die Investitionspauschalen der Länder finanziert haben, sind es im Moment noch 3,5%. Das ist die Investitionsquote der Krankenhäuser. 3,5%. Die durchschnittliche Investitionsquote eines Industrieunternehmens in Deutschland liegt bei 17%. Das ist der Grund, warum unsere Krankenhäuser manchmal eher aussehen wie Ruinen als wie Hochleistungskrankenhäuser, weil die Investition von den Ländern sträflich vernachlässigt wird. Muss ich mal sehr stolz sagen. Es gibt natürlich Bundesländer, die sind Ausnahmen. Eines davon ist das, in dem ich lebe und arbeite. Das ist Hamburg. Und ein anderes ist auch Bayern. Mir ist gerade entfallen, in welchem Bundesland wir hier sind, Herr Nagel. Aber die Debatte ist zum Weiteren unehrlich, wenn man sagt, die Krankenhäuser seien nicht anpassungsfähig und die Leistungszahlen steigen, weil wir zu wenig tun würden. Das Gegenteil ist der Fall, die Leistungszahlen steigen kontinuierlich. Wenn Sie das mal über die letzten 20 Jahre sehen, wir nehmen immer den Zeitpunkt der Wiedervereinigung, weil alle Statistiken davor durch den statistischen Effekt sonst verzerrt werden. Wir haben in den letzten 20 Jahren nicht nur fast 14% der Krankenhäuser geschlossen, ein Viertel der Betten abgebaut, die Verweildauer fast halbiert. Wir haben gleichzeitig etwa ein Viertel mehr Fälle in den Krankenhäusern, die wir behandeln. Wäre ich der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz und könnte solche Zahlen auf einer Aktionärskonferenz verkünden, weil wir würden wahrscheinlich auf dem Lorbeerkranz aus dem Saal getragen werden. Die Krankenhäuser müssen sich für diese Zahlen rechtfertigen und man unterstellt ihnen fehlende Flexibilität und fehlende Anpassung. Ich halte das für unehrlich. Hier sollte man schlicht und einfach sagen, die Krankenhäuser haben sich gewaltig angepasst, gewaltig verändert und leisten Hochleistungsmedizin. Wer also sagt, er will Krankenhäuser schließen, der darf nicht aufhören, einfach nur sagen, platt machen. Der muss auch sagen, wo diese Leistungen erbracht werden. Der muss auch sagen, wie die Menschen dann dahin kommen. Das ist wahrscheinlich im Ruhrgebiet mit seiner hohen Bevölkerungsdichte nicht das Problem. Aber wir machen die Gesundheitspolitik auch für Wunsiedel im Bayerischen Wald und für Bergen auf Rügen. Und auch da muss es geleistet sein. Und wir müssen dann letztlich nur die Investitionen an anderen Orten erfordern, weil in der schnellen Wissensexplosion der Medizin wollen wir das doch allen Menschen in diesem Land zur Verfügung stellen. Deswegen wird in den Koalitionsverhandlungen mit Sicherheit über etwas verhandelt, was Ihnen auf den ersten Blick vielleicht komisch vorkommt, Pay for Performance. Also wir werden versuchen, ein System zu entwickeln, bei dem man die Leistung eines Krankenhauses bezahlt. Mit der Leistung sind hier Qualitätsparameter gemeint. Diese vergütungsrelevanten Qualitätsindikatoren müssen noch entwickelt werden. Bei der Patientenzufriedenheit geht es nicht um die Frage, wie war die Qualität des Essens im Krankenhaus, sondern es sollte dann darum gehen, wie ist die medizinische Qualität aus Sicht der Patienten gewesen. Da ist er schon wieder. Der zweite Eingriff, der er sagt, viele Eingriffe wurden nur gemacht, weil sie Geld brächten, das ist etwas, das ich vehement zurückweisen muss. Wobei wir alle wissen, meine Damen und Herren, bei 17,6 Millionen Operationen, 18,5 Millionen Krankenhausfällen mag immer auch mal einer dabei sein, der überflüssig ist. Aber als genereller, allgemeiner Vorwurf ist das nicht gerechtfertigt. Auch Herr Bahr hat sich mal 2012 zu ähnlichen Aussagen, als die OECD eine Statistik veröffentlicht hat, hinreißen lassen. Tatsache ist, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel raus, dass wir in Deutschland in der Tat die meisten Hüftgelenks- und Kniegelenksoperationen haben, aber auch noch an anderen Punkten. An diesem Punkt kann man es aber sehr gut beweisen, woran es liegt. Die Gründe dafür sind, wir sind eine alternde Bevölkerung. Unser Durchschnittsgewicht hat sich um 8% in den letzten 15 Jahren verändert, leider nach oben. Und der Einbau einer Knie- oder Hüftgelenksendoprothese ist ein klassischer Eingriff zur Abwendung von Verschleiß. Deswegen ist es einfach völlig normal, dass wir aus diesen Gründen Alterung der Bevölkerung, zunehmende Adipositas und natürlich auch die Möglichkeit, dass wir heute Menschen operieren können, vor denen wir, in denen wir vor 20 Jahren nie angefasst hätten. Hierin liegt ein gravierender Grund. Auch der Zugang zu Operationen ist aber leichter geworden. Und natürlich gibt es im DRG-System wettbewerbliche Anreize. Und hier gilt wieder, man kann den Menschen doch nicht vorwerfen, wenn sie die Systeme, die ihnen so politisch vorgegeben werden, auch nutzen. Die Überversorgung ist meines Erachtens ein populistischer Vorwurf. Die Versorgungssituation in Deutschland, und damit bin ich wieder bei meiner Aussage ganz vom Anfang, ist ausgesprochen gut. Wir haben eine hohe Qualität, wir haben eine gute Erreichbarkeit und einen leichten Zugang. Ich komme zum Schluss. Deutschland hat ein gutes Gesundheitswesen, meine Damen und Herren. Unser Ziel ist es, bei den Koalitionsverhandlungen das zu erhalten. Die Demografie und der medizinische Fortschritt werden uns aber zu einer Anpassung des Versicherungssystems nötigen. Eine Einheitskasse bedeutet für mich Verhinderung von Fortschritt. Die Krankenhausfinanzierung muss so reformiert werden, dass Qualität und Versorgungsniveau erhalten bleiben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange und geduldig zugehört haben und freue mich auf die Diskussion.
Na gut? Ja. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Der Kollege hat gesagt, der ist in der SPD, der ist ja aber in Hamburg. Ja.
Professor Montgomery, wenn Ihr Gewissen Sie wirklich gequält haben sollte, mit der Frage, ob Sie uns einer 60-minütigen Folter aussetzen werden, darf ich Ihr Gewissen beruhigen, es hat sich sehr, sehr in Grenzen gehalten. Das mit der Folter war sehr erträglich. Meine Damen und Herren, ich lade Sie herzlich zur Diskussion mit Herrn Professor Montgomery ein. Ich habe einige Wortmeldungen vorher gezeigt bekommen. Wenn Sie mir ein Zeichen aus dem Raum geben, versuche ich das dann zu sehen und zu reagieren. Wenn ich nicht reagiere, fürchte ich nicht Ihre Frage, habe ich gesehen. Und es kommt dann ein Mikrofon zu Ihnen und vielleicht sind Sie so freundlich, sagen kurz Ihren Namen und beginnen die Diskussion.
Mein Name ist Hülskamp, ich bin Arzt und bin im Vorstand der Ärztekammer Nordrhein und auch im Marburger Bund an leitender Stelle mit tätig. Herr Professor Montgomery, schon heute lesen wir fast täglich in der Zeitung, dass es Krankenhäusern schwerfällt, Arztstellen zu besetzen und dass Praxen ohne Nachfolger bleiben. Was muss denn getan werden, damit auch die heute jungen Ärztinnen und Ärzte künftig und die künftigen Arztgenerationen noch mit Freude und Einsatz in die Patientenversorgung in Klinik und Praxis gehen, vor allen Dingen nicht nur in Großstädten wie München oder Hamburg, sondern auch auf dem flachen Land? Haben Sie dazu ein Rezept?
Oh, was haben wir oder immer gleich? Immer gleich, gut. Das mal. Ja, vielen Dank, lieber Herr Hölzkamp. Wundert mich nicht, dass Sie aus dem Marburger Bund kommen, aber ich habe ja da auch meine Anamnese. Wir haben zwei Probleme, glaube ich, die wir sehen müssen. Ein Problem können wir mit gesundheitspolitischen Mitteln lösen. Wir müssen die Ausbildung der Medizinstudenten verstärken. Wir brauchen mehr Medizinstudenten oder wir müssen Ärzte importieren. Ich habe Ihnen vorhin einiges in meinen Ausführungen dazu gesagt, wie sinnvoll ich das erachte. Besser wäre es, wir hätten genug eigene Ärzte. Aber wir müssen auch die Arbeitsbedingungen der Ärzte an deren Vorstellungen von Arbeit anpassen. Ich will das mal sehr einfach sagen. Meine Generation, ich bin 61, wir haben studiert und waren völlig klar, dass wir 80 bis 100 Stunden arbeiten müssen. Das hat man gar nicht hinterfragt. Der Begriff Work-Life-Balance war uns nicht bekannt. Dann kam eine Generation, ich nenne sie jetzt mal die Generation X in den 80er Jahren, die hat uns mit der Forderung konfrontiert, wir wollen arbeiten und dann wollen wir leben. Und die Arbeit soll dazu dienen, dass wir leben können. Da haben wir in den Krankenhäusern gewisse Zeit etwas verständnislos reagiert, weil wir das anders kannten, haben dann aber, und das war der Kampf des Marburger Bundes, den ich damals ja anführen durfte, dann haben wir aber durch andere Tarifbedingungen, durch andere Arbeitsbedingungen und durch ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs dafür gesorgt, dass wir das für diese Generation machen konnten. Inzwischen haben wir eine weitere Generation, die hat horribile dictu vor, beim Arbeiten zu leben. Das ist die nächste Herausforderung, meine Damen und Herren. Und unser Problem ist, es nutzt gar nichts, sich als älterer Mensch darüber zu beklagen, dann kommen die nicht mehr. Wir müssen heute den Menschen die Arbeitsplätze gestalten, die sie wollen. Das ist die gesundheitspolitische Lösung. Die andere ist, ich glaube, zum Beispiel bei der Versorgung auf dem Land werden wir nicht mit Gesundheitspolitik hinkommen. Da brauchen wir Infrastrukturpolitik. Ein junger Arzt, der Abitur gemacht hat in der Stadt, der in der Stadt studiert hat, der seinen Lebenspartner in der Stadt gefunden hat, der seine Weiterbildung im Krankenhaus in der Stadt gemacht hat, der braucht besondere Anreize, und damit meine ich nicht Geld, damit er aufs Land geht, wenn er nicht selber vom Land kommt. Der braucht dann so etwas wie eine Praxis, die über den Bürgermeister gestellt wird. Der braucht so etwas wie die Abschaffung der Residenzpflicht. Das haben wir im letzten Jahr gesetzgeberische Maßnahmen schon getan. Der braucht aber auch so etwas wie Bildungschancen für seine Kinder und einen Job für seinen Partner. Und ich glaube, wir müssen über die Gesundheitspolitik hinausgucken, in Infrastrukturpolitik, dann könnte daraus ein Schuh werden.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Susanne Schneider. Ich bin die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und schon von daher, sehr geehrter Herr Professor Montgomery, fand ich Ihren Vortrag nicht schlecht. Eine Frage, Sie sprachen vorhin, man hört allgemein die Ärzte, die Mediziner, ist was, was mich persönlich sehr stört. Ich habe immer ein Problem damit, wenn man unsere deutschen Ärzte, die überwiegend eine fantastische Arbeit leisten, unter Generalverdacht stellt. Stichwort ist jetzt das Thema Korruption, was ja auch in der letzten Legislatur öfter diskutiert wurde. Müssen wir jetzt fürchten, egal unter welchem Gesundheitsminister oder Ministerin, dass unsere Ärzte immer mehr jetzt zu Angestellten der Krankenkassen werden? Oder wie sehen Sie das?
Nein, der Bundesgerichtshof hat in einem richtungsweisenden Urteil, das wir nie erwartet hätten, dass das so ergeht, festgestellt, dass die Ärzte, vor allem die niedergelassenen Ärzte, freie Unternehmer und nicht Amtsträger oder Beauftragte von Krankenkassen sind. Als wir hörten, dass ein Senat des Bundesgerichtshofs nicht ausreicht, um das zu beschließen, sondern dass ein großer Senat, also die Summe aller Richter, zusammenträte, um das zu machen, muss ich gestehen, haben wir ziemlich Schiss gekriegt und haben auch schon die Pressemeldungen für den anderen Fall schon vorbereitet gehabt. Gott sei Dank ist es so nicht gekommen, sondern der Bundesgerichtshof hat die Freiberuflichkeit gestärkt. Das ändert aber nichts daran, meine Damen und Herren, dass es unanständig ist, wenn ein Arzt sich in seinen medizinischen Entscheidungen für einen Patienten von rein ökonomischen Vorteilen leiten lässt. Und auch hier hilft nicht das Wegducken vor der Frage, das hat es gegeben, in Verbindung mit pharmazeutischer Industrie. Und die Instrumente, die wir in der Berufsordnung der Ärzte haben, sind zahnlos gewesen, weil wir haben keine Ermittlungskompetenz, es gibt keine Kammerpolizei und wir haben auch keine Bestrafungskompetenz, es gibt keinen Kammerknast. Und deswegen müssen wir einen Straftatbestand schaffen, damit wir in diesen Fällen gemeinsam mit staatlichen Institutionen ermitteln und bestrafen können. Denn wir haben als Ärzte überhaupt keine Lust, dass die gesamte Ärzteschaft immer durch das Fehlverhalten von Einzelnen in den Generalverdacht gestellt wird. Deswegen haben wir uns auf Deutschem Ärztetag und auch als Vorstand der Bundesärztekammer für die Schaffung eines Straftatbestandes im Strafgesetzbuch unter dem Überschrift des Wettbewerbsrechts ausgesprochen, damit wir ein für alle Mal auch mal einen sauberen Tisch kriegen. Nur das hilft uns in der Debatte mit der Öffentlichkeit weiter.
Ja, guten Abend. Guten Abend, mein Name ist Naber. Ich bin Kardiologe im Cortilia Herz- und Gefäßzentrum im Elisabeth-Krankenhaus in Essen. Meine Frage betrifft die Qualitätssicherung und hier besonders dann auch die transparente und vergleichbare Darstellung von Qualitätsdaten. Das ist ja ein Thema, das in der Öffentlichkeit jetzt ganz besonders große Aufmerksamkeit genießt, was ich gut verstehen kann. Auch natürlich in den Zusammenhängen, die Sie geschildert haben. Und deswegen gibt es zahlreiche Initiativen. Wir stellen unsere Daten im Internet dar, die Kostenträger versuchen, aus Abrechnungsdaten Qualität darzustellen. Es gibt das AQUAD-Institut und so weiter. Gibt es, und das ist meine Frage, gibt es nicht eine Rolle und vielleicht sogar auch einen Auftrag für die Ärztekammern, sich hier auch führend einzubringen, um die auch von Ihnen geforderte Transparenz wirklich darzustellen?
Ja, wir haben diese Rolle auch gehabt. Die Qualitätssicherung ist in den 70er und 80er Jahren von der Ärzteschaft selber gemacht worden, ins Leben gerufen worden, damals gegen den Widerstand der Kostenträger, die gesagt haben, was sollen wir für so einen Quatsch auch noch bezahlen. Heute sind wir durch die Regelung des SGB V nur noch teilweise an der Qualitätssicherung beteiligt. Ich bedauere das ausdrücklich, weil Qualitätssicherung im ärztlichen Bereich bedarf immer auch der Beurteilung durch Ärzte und des strukturierten Dialogs mit denjenigen, die was falsch gemacht haben, um es jetzt mal etwas platt auszudrücken, um sie auf den rechten Weg zu bringen. Und wir werden deswegen, wenn wir können, würden wir sofort sehr viel mehr Qualitätssicherung machen. Zu den Qualitätsberichten, das ist sehr viel fachchinesisch. Und da haben Sie recht. Ich bin nicht sicher, ob es einem Patienten nutzt, der in einer relativ akuten Situation eine Klinik aufsuchen muss, wenn er den Qualitätsbericht im Internet liest. Das ist so ein Kauderwelsch, das wird er kaum verstehen. Deswegen haben wir zum Beispiel in Hamburg zusammen mit den Krankenkassen eine Art Übersetzungsplattform eingerichtet, in der das in einer verständlicheren Sprache ist, damit die Menschen das nachvollziehen können. Ich glaube, dass man das auch besser machen kann, damit der Mensch da was sehen kann. Mich erinnert das immer an die Situation, ich habe mal im Schwarzwald eine Reifenpanne gehabt oder der Motor war kaputt, das Auto ging nicht mehr. Dann habe ich gedacht, wo kann ich denn jetzt gut essen und übernachten? Dann habe ich festgestellt, durch den Michelin vorne drin, dass 60 Kilometer bis zum nächsten anstehenden Restaurant waren. Da hat mir dieser Qualitätsbericht für Restaurants überhaupt nichts genutzt. Denn wie wollen Sie in der Situation mit kaputtem Auto 60 Kilometer fahren? Das ist genau das Problem, was wir hier auch bei den Qualitätsberichten haben. Die müssen leicht verständlich sein und sie müssen dem Patienten auch was nutzen. Es nützt nichts, wenn der Patient in Flensburg weiß, dass der beste Spezialist für seine Erkrankung in Freiburg im Breisgau sitzt, dann wird er nicht diese Versorgung nachsuchen können.
Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Professor Radke. Herr Professor Radke ist Rektor der Universität Duisburg-Essen.
Gut, dann brauche ich mich nicht mehr vorstellen. Vielen Dank. Meine Frage ist interessensgeleitet, ich bin auch Lobbyist. Wir haben ca. 2000 Kliniken in Deutschland und 32 Universitätskliniker. Jetzt können natürlich die anderen 1970 sagen, das ist jetzt für uns nicht so relevant, aber Sie wissen, dass von den 32 Universitätskliniker 26 bis 27 dieses Jahr ins Minus gehen werden und in ein strukturelles Minus, was nicht aufzuholen ist. Die Frage ist, ob die Flaggschiffe der deutschen Medizin, als die ich sehe, wie wir und ob es da ein politisches Konzept oder auch von Ihrem Verband ein Konzept gibt, da eine Sonderregelung zu finden, weil sonst sehe ich, was die Ausbildung der Ärzte in den Kliniken angeht, die wir ja gerade auch für die anderen Kliniker machen, an Universitätskliniker, und die Forschung sehe ich ein ganz großes Problem. Wird das in irgendeiner Form auch in den Koalitionsverhandlungen, was vermuten Sie, besprochen?
Ja, das vermute ich nicht nur, das weiß ich sogar. Da wird darüber gesprochen. Ich muss jetzt allerdings mich dann auch eigentlich ein bisschen als Inhabil, ich bin ja selber auch Mitarbeiter einer Uniklinik und deswegen kann ich das nachvollziehen, was Sie sagen. Aber da wird dran gearbeitet. Man redet davon, ob man über Zuschläge zu den DRGs, Kliniken wie Universitätskliniken oder aber Kliniker, die zum Beispiel auf dem flachen Land nötig sind und niemals kostendeckend arbeiten könnten, durch Zuschläge für die Bevölkerung erhält. Über die Höhe und über die Art, wie man das macht, ich will Sie jetzt nicht mit der Systematik belasten, die ist extrem kompliziert, ist es sehr schwer. Wahrscheinlich, und das denkt man momentan an, wird es einen sogenannten Systemzuschlag geben, der denn aus allen Leistungen heraus, so wissen Sie, wenn jeder einen Euro in den Topf tut, wird man nachher das Geld dann den Universitätskliniken und den anderen Kliniken zur Verfügung stellen. So ist der Gedanke, der da momentan kommt. Ob der am Ende im Koalitionsvertrag steht, da müssen Sie die Unterhändler fragen, nicht mich.
Dr. Dirk Albrecht ist Geschäftsführer der Contilia GmbH.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Dirk Albrecht. Ich habe eine Frage nochmal zum Thema Qualität. Und zwar letzten Endes ist Qualität natürlich gerade in der Medizin eine Funktion der Ausbildung der Mitarbeiter. Und insofern ist meine Frage an Sie, ob die Facharztausbildung, die international einen relativ guten Ruf hat, die immer komplizierter oder letzten, sagen wir, aufwendiger wird, insbesondere vor dem Hintergrund der Dynamik, der Wissensentwicklung, die Sie angesprochen haben, ob diese Facharztausbildung ausreichend geregelt ist aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund der Veränderungen in den Krankenhäusern, ausreichend geregelt ist in Bezug auf Organisation und auf Finanzierung oder ob Sie da Handlungsbedarf in der Zukunft sehen.
Also ich glaube, dass sie bundesweit ausreichend geregelt ist, aber wir wollen ja nicht nur ausreichend die Fachärzte weiterbilden, sondern Sie haben völlig zu Recht gesagt, dass die Fachärzte in Deutschland einen ausgesprochen guten Ruf genießen und das wollen wir in der Zukunft noch verbessern. Was strukturelle Maßnahmen angeht, so glaube ich, dass die Ärztekammern sehr viel gemeinsam mit den Krankenhausträgern machen können und erlaube mir nur den zarten Hinweis, das wird natürlich bei Ihnen in Ihren Krankenhäusern sicher überhaupt nicht so sein. Aber in manchen Krankenhäusern gibt es da Kommunikationsstörungen zwischen den Verwaltungen und den Kammern, was die Weiterbildung von Ärzten angeht. Aber das stimmt nur eine Ausnahme, das ist nur ganz selten, bin ich sicher. So, aber das ist nicht das Kern Ihrer Frage. Der Kern Ihrer Frage war ja nach der Finanzierung. Jetzt auch wieder ein ganz, ohne zu systematisch zu werden, als die Fallpauschalen kalkuliert wurden, war die damals vorhandene Weiterbildung mit einkalkuliert. Wer jetzt also sagt, er will dafür Geld haben, muss mehr Weiterbildung anbieten. Ich selber warne gleichzeitig davor, aus folgendem Grund. Wenn es aus Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird, dann wird die gesetzliche Krankenversicherung auch mitreden wollen, wie viel Weiterbildung, von was für Menschen, an welchem Ort. Und ich möchte die gesetzliche Krankenversicherung in dieser Diskussion nicht mit drin haben, weil ich sie bisher nicht als übermäßig kompetent in Fragen der ärztlichen Weiterbildung erlebt habe.
Sind Sie einmal so freundlich und gehen in die vierte Reihe Mitte, hier im mittleren Block?
Dritte, Herr Nagel.
Herr Eckhard Nagel, Universitätsklinikum Essen. Lieber Herr Montgomery, Sie haben darauf hingewiesen, dass die Umlagefinanzierung langfristig für unser Krankenversicherungssystem problematisch ist. Die Rürup-Kommission, die Sie ja kurz gezeigt haben, hat das ja auch schon in Ihrem Gutachten deutlich gemacht. Sie haben aber offen gelassen, was die Alternative wäre. Denn eine Rücklagenfinanzierung, wie bei der PKV, bei dem heute gerade nochmal reduzierten Basiszinssatz, ist wahrscheinlich auch nicht so eine wirklich gute Möglichkeit, die 300 Milliarden oder das 185 Milliarden pro Jahr langfristig abzusichern. Also was ist die, wäre meine erste Frage, Alternative zur Umlagefinanzierung? Und der zweite Punkt bezieht sich auf die duale Finanzierung von Krankenhäusern. Wäre sozusagen die Möglichkeit gegeben, bei ja doch sicherlich nicht mehr steigenden Investitionsmitteln der öffentlichen Haushalte über eine durch Krankenkassen finanzierte Krankenhausfinanzierung hier eine Alternative zu schaffen?
Zu dem ersten Punkt, Wir kennen uns, deswegen erstaunt mich die Frage auch nicht. Wir haben auf dem Deutschen Ärztetag das Modell einer prämienbasierten Volksversicherung als Alternative zur Bürgerversicherung vorgeschlagen. Ich möchte jetzt Ihnen die Details ersparen, weil das geht nicht in der Antwort auf eine Frage, das wäre ein eigener Vortrag. Das kann man aber alles nachlesen. Nur Ihre Frage, was die Kapitaldeckung angeht. Es wird mit Sicherheit nicht möglich sein, die gesamte Krankenversicherung der Zukunft ausschließlich kapitalgedeckt sein. Es wird eine Mischfinanzierung sein aus Kapital, Umlage, aber auch die Frage Eigenbeteiligung, die die Leute selber noch bringen müssen, und auch die Frage, ob wir in Zukunft nicht so Mischsysteme aus dem Ganzen machen können, die stehen hier im Raum. Wir sind für eine, ich nenne das mal etwas vereinfacht, prämienbasierte Volksversicherung als Alternative zu der Bürgerversicherung. Ein Irrtum muss ich Ihnen aber rauben oder eine Illusion. Die durchschnittliche Nettoverzinsungsrate der Krankenversicherungsunternehmen im letzten Jahr betrug 4,1%. Ja, weil Sie in einem großen Unternehmen, das dieses Blaue ist, was da in München ist, da legen Sie das Geld eben nicht nur in Deutschland an, sondern Sie legen es rund um den Globus an und schaffen dann selbst in Niedrigzinsphasen wie jetzt durchschnittliche Nettozinsraten von 4,1%. Deswegen habe ich nicht die Angst vor Kapitaldeckung, wobei uns klar sein muss, die Kapitaldeckung von sozial gebundenen Versicherungsunternehmen heißt ja nicht, dass die in Risikokapital, Venture Capital und Ähnliches investieren dürfen, sondern das sind gebundene Investitionen. Insofern habe ich davor keine Angst und würde das gerne. Die zweite Frage, duales Finanzierungssystem gegen monistisches, also diesen Unsinn aufzuheben, dass die Länder über Investitionspauschalen, die sie nicht erfüllen, und die Krankenkassen die Betriebskosten machen. Im Kern haben Sie völlig recht. Unsere Sorge ist nur, dass die Länder sich sehr gerne dieser Verpflichtung zulasten der Krankenkassen entledigen würden, ohne aber das Geld herzugeben, was sie heute wenigstens geben, und die Krankenkassen dann mit dem Problem alleine ließen. Ihr reines System der monistischen Finanzierung gibt es in einem Nachbarland. Die Schweiz hat das DRG-System so eingeführt. Wir wollen mal gucken, wie das bei denen klappt. Aber der Franken ist auch halt eine besondere Währung.
Wenn ich den Überblick behalten habe, habe ich eine Wortmeldung noch.
Mein Name ist Volker Truppel. Ich bin einfacher Patient.
Dafür sehen Sie aber ganz schön gesund aus, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Durch die Erkrankung meiner Frau war ich jetzt in mehreren Notaufnahmen in den letzten Monaten und auch Jahren. Und da ist mir immer aufgefallen, dass der Patient, der abends dahin kommt, höchst auskunftsfähig sein muss. Es wird nach Medikamenten gefragt, nach allen Vorerkrankungen. Mir ist aber auch aufgefallen, dass viele Patienten, aber auch viele Ärzte gar nicht mehr kommunikationsfähig sind, weil sie die deutsche Sprache gar nicht verstehen. Und da stellt sich sofort die Frage, warum ist das Thema elektronische Gesundheitskarte überhaupt nicht mehr aktuell? Denn da hätte der Arzt schnell einen Überblick, was so die Vorerkrankungen sind. Woran erscheitert das? Sind das immer noch Datenschutzgründe oder sind das Gründe der Ärzteschaft, dass die das nicht wollen? Vielleicht können Sie mir da ein Wort noch zu sagen, Herr Professor?
Das ist eine sehr komplexe Frage, bei der ich jetzt Gefahr laufe, mich auf das Schafott meiner Kollegen zu begeben, weil diese Frage ist wirklich schwierig. Wir haben ursprünglich selber in telemedizinischen Modellen Projekte entwickelt, in denen die Zusammenführung aller Daten mit leichtem Zugriff angedacht war. Das mündete dann daran, dass man unter Datenschutzaspekten ein Identifizierungsinstrument für Arzt und Patient brauchte, die elektronische Gesundheitskarte. Als diese elektronische Gesundheitskarte vor 15 Jahren dann im Sozialgesetzbuch 5, wenn ich richtig sehe, Paragraph 298a oder irgendwie sowas, aufgenommen wurde, wurde sie zu einer Machtfrage zwischen den Krankenkassen, den Ärzten und den Krankenhausträgern. Das ist das große Versagen von Ulla Schmidt, die eigentlich etwas Gutes tun wollte hier, die das aber dadurch, dass es zu einer Machtfrage war, wer die Daten hat und über die Daten nicht nur die individuellen für den Patienten, da waren wir durchaus dabei, sondern sie auch einsehen und auswerten wollte um daraus epidemiologische Daten zu gewinnen, um daraus aber auch Kenntnis über Patientenströme, Geldströme und Ähnliches zu entwickeln. In der Sekunde, wo die elektronische Gesundheitskarte im SGB V auftauchte, war sie zu einem Machtinstrument geworden und seitdem herrscht dort das klassische Beamten-Mikado, wer sich zuerst zuckt, hat verloren. Und das ist die Situation in der Gematik. Wir haben bisher übrigens fast 2 Milliarden Euro verbrannt in der Entwicklung einer elektronischen Gesundheitskarte, die nicht sehr viel mehr kann als die alte Krankenversichertenkarte von früher.
Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Montgomery, fällt mir leicht, mich auch im Namen der Zuhörer bei Ihnen zu bedanken für einen ausgesprochen spannenden Vortrag, für ausgesprochene Kompetenz im Thema und für große Kurzweiligkeit. Ihr Blick in die Politik. Ihr Blick in die Politik war für mich darum spannend, weil ich ihn leichter verfolgen kann als in die Medizin. Ich habe ganz selten jemanden über die Politik und über die Defizite der Politik mit so viel Barmherzigkeit und Wohlwollen reden hören.
Ich habe noch Hoffnung.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und also ich danke Ihnen, dass Sie heute unser Gast waren. Ich danke vor allen Dingen der Medizinischen Gesellschaft Essen für die Zusammenarbeit und für die tollen Anregungen. Wir sind ja sonst nicht sehr medizinlastig. Da gibt es ja schon eher Volkswirte, Betriebswirte und Juristen, also sind wir ein bisschen engstirnig da, sodass wir die Erweiterung durch Sie dankbar annehmen, auch im nächsten Jahr fortsetzen wollen. Dank im Besonderen gilt natürlich auch dann den Professoren Thomas Budde und Peter Markus. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie ein so sachkompetentes und geduldiges Publikum waren. Sie sehen auch nicht sehr gefoltert aus, also bei dem nächsten Referat über 60 Minuten können Sie sich diese Anfangssorge sparen, es wird wirklich nicht so. Unsere nächste Veranstaltung wird dann wieder unmedizinischer. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir am 14. Januar eine Veranstaltung in der Philharmonie haben. Das ist die Veranstaltung Phoenix Fliegt 3 und das Thema ist gegen den Strom schwimmen zur Umsetzung der Energiewende. Den Impulsvortrag hält in der Tat unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, wird an dem Abend unser Gast sein. Und auf dem Podium werden Sie erleben den Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Herrn Ulrich Grillo, den Vorsitzenden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Herrn Professor Rosenbrock, Herrn Bundesminister AD, Dr. Töpfer, und moderieren wird das Ganze der Chefredakteur vom Manager-Magazin, Stefan Klusemann. Ich erspare mir, Ihnen schöne Weihnachten zu wünschen. Ich wünsche Ihnen aber einen schönen Abend. Und wenn Sie wollen, bleiben Sie noch ein bisschen mit uns zusammen. Schönen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke.